Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Podcast Neuland. Heute wieder in regulärer Form und Art und Weise, wie auch schon letzte Woche. Mir gegenüber digital sitzt wie immer der gute Jakob. Sag doch mal Hallo.
Ja. Ja, ich bin hocherfreut, wieder hier sein zu dürfen.
Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir diese Woche mal wieder ein bisschen Smalltalk machen, weil das ist ja eigentlich unser Konzept, dass wir Unterhaltung, diese lockere Art und Weise mit Politik verbinden wollen und dementsprechend einfach ein bisschen davor so Vorgeplänke, damit wir alle schön langsam und gemütlich in diese Folge reinstarten. Deswegen frage ich dich, Jakob, wie geht's dir denn?
Blendend, ehrlicherweise. Ich habe jetzt zum ersten Mal dieses neue Tool von unserer Uni-Bibliothek genutzt, dass man sich so diese Bücher vorbestellen kann,
ja.
Weil das ja jetzt wohl wieder geht, und habe dann nach der umständlichen Eingabe von den ganzen Daten, habe ich dann die Mail von der TULP, also unserer Universitätslandesbibliothek, bekommen, dass die Bücher zwar zur Abholung theoretisch bereitstehen, aber noch 72 Stunden in Quarantäne bleiben müssen.
das geht zu weit, jetzt müssen auch schon Bücher in Quarantäne.
Ich weiß noch nicht, was die da, also ich, das Ding ist halt, also stell dir jetzt vor, irgendwie so ein Corona-Infizierter hat halt dieses Buch, ne, und hat dann halt seine Corona-Hände, ne, daran gepackt.
Ja.
So, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bibliothek die ganzen Bücher desinfiziert. Also,
ja, schwierig, ne, ist das Seite jetzt, für Seite.
Verschwindet dann das Buch, also verschwindet das Virus aus dem Buch nach 72 Stunden oder was hat das für einen Sinn?
Na, ich glaube, also man sagt ja irgendwie, das ist halt nur Zeit X auf einem Buch. Auf dem Buch sage ich schon, generell auf Gegenständen verbleibt.
Ja, ist es so.
Also natürlich von Gegenstand zu Gegenstand unterschiedlich, aber na mal gut, es ist jetzt auch nicht sicher, ne, wie lange das jetzt dort klebt. Dementsprechend keine Ahnung.
Na gut, Daumen drücken. Aber das ist auf jeden Fall, also bei mir eigentlich alles relativ entspannt. Freue mich dann, mit den Büchern weiter in meine Arbeit zu schreiben. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, eigentlich auch ganz gut. Ich versuche mich irgendwie noch in diesem Online-Uni-Alltag zurechtzufinden, weil das ist ja jetzt doch so eine Situation, mit denen, ja, ich sag schon mal so, manche Dozenten regelrecht konfrontiert wurden. So Digitalisierung, ist das? Aber ich denke mal, das läuft alles ganz gut und ich muss da einfach so meinen Alltag finden, wie glaube ich jetzt viele.
Hattest du jetzt schon so normale Online-Vorlesungen,
ja, ja.
Seminare, wie auch immer?
Ich hatte jetzt schon Vorlesungen und ist teilweise ziemlich witzig, da den, also es gibt ja so Dozenten, die kriegen sogar einen Greenscreen hin und halt andere nicht.
Nicht.
Dementsprechend, also es ist ein Abenteuer, auf das ich mich gerne einlasse, wie so eine Art Achterbahn.
Ja, wahrscheinlich ist eine Online-Vorlesung ein Abenteuer. Aber wie sieht denn das da aus mit deiner persönlichen Aufmerksamkeitsspanne, sag ich mal? Also es ist ein Unterschied, wenn man jetzt zu Hause vor seinem Laptop sitzt, anstatt irgendwie in einem Hörsaal oder in einem Seminarraum?
Na, das
oder
Gute ist ja, man kann das Video ausschalten, ne?
Naja, eben, deswegen frage ich ja.
Also kommt
hast du da eher
an,
versucht?
Ich meine, ich habe tatsächlich gar nicht so viele digitale Vorlesungen. Es sind, glaube ich, nur eine oder zwei, wenn überhaupt. Meistens ist es einfach der Fall, dass sie Videos hochladen, was ich tatsächlich auch einfach entspannter finde. Und ich hoffe, dass das auch nach Corona einfach, also zumindest ein Stück weit in den normalen Uni-Alltag implementiert wird. Aber gut, das wird sich erst zeigen. Aber apropos Corona. Jakob, was würdest du denn, wenn morgen Corona vorbei wäre, als allererstes machen? Also wenn morgen, heute wäre schon der Impfstoff entwickelt und würde schon allen Menschen verabreicht werden. Und dann kannst du morgen das tun, worauf du Bock hast. Also, naja, trotzdem die normalen gesetzlichen Gegebenheiten, aber du weißt schon.
Ich würde erstmal eine Bank überfallen, ohne Schutzmaske. ich würde mich, also wahrscheinlich direkt mit meinen Freunden irgendwo treffen, also im Park oder keine Ahnung. Und die verlorene Sommerbierzeit irgendwie oder Frühlingsbierzeit ein bisschen nachholen.
Corona ist vorbei, erstmal richtig schön reinlöten.
Also ja, 1000%ig. Oder halt irgendwie in eine Bar gehen und Fußball gucken oder feiern gehen oder irgendwie, also irgendwie sowas, was halt in diesem Alkohol-Freunde-Spektrum irgendwie sich bewegt. Auf jeden Fall. Bei dir?
Ich glaube, ich würde erstmal das Eis von einem fremden Mann abschlecken. Nein, Spaß.
Weißt, das ist ja auch verboten, theoretisch, oder?
Wieso? Also, ja, gut, es wäre vielleicht Diebstahl, aber komm. Ja. Ich würde das Eis vom guten
das wäre, Freund ablecken. Das wäre ziemlich genau Mundraub. Mund? Würdest du das Eis von einem Freund ablecken? Okay.
Ja, nee, damit aber ich glaube, also es würde so in die gleiche Richtung wie bei dir so hinauslaufen. Also einfach, dass man die Nähe zu seinen Freunden wieder spürt.
Naja, auf so einer Ebene. Hast du eigentlich so ein Reiseziel, wo du hin fahren, fliegen, irgendwas wollen würdest noch dieses Jahr, wenn denn möglich?
Ja, ich habe darüber tatsächlich noch nicht so nachgedacht. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das Geld dafür habe. Das ist jetzt unabhängig von Corona tatsächlich. Ich kann ja generell, es ist ja unabhängig von Corona, oder? Also, ich würde mal gerne nach Island, aber das würde ich auch, wenn, also, safe. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun bei dir.
Ja, also ich wollte auf jeden Fall dieses Jahr noch nach Florenz und hoffe halt, dass das klappt auf jeden Fall. Ja. Aber Island auf jeden Fall auch eine geile Kiste. Also Island hätte ich auch definitiv mal richtig Bock drauf. Ich glaube, das ist bildschön dort oben.
Ich habe gehört, in New York kann man gerade gut hinreisen.
Naja, schönes Reiseziel momentan. Ne? Ich wollte schon immer mal ein Big Apple sehen, wenn der ganz leer ist.
Ja.
Aber gut, drauf geschissen, genug Geplänkel. Kommen wir zu den wichtigen Themen der letzten, anderthalb Wochen ungefähr, würde ich mal sagen. Ich beginne den ganzen Spaß heute mit der Regierungsbefragung, der sich auch die Kanzlerin gestellt hat. Erstmal ganz grob, was ist eigentlich eine Regierungsbefragung? Im Rahmen dieser Veranstaltung, das ist üblicherweise immer mittwochs nach der Kabinettssitzung, also da, wo sich die Regierungsmitglieder treffen, haben die Abgeordneten Zeit, jeweils also eine Frage an den Bundesminister oder die parlamentarischen Staatssekretäre zu stellen. Diese beantworten diese Fragen dann auch und das Ganze geht eine Minute Zeit für eine Frage, eine Minute Zeit für eine Antwort. Die ersten fünf Minuten sind üblicherweise der Einleitungsbericht des zuständigen Ministers und danach dauert das Ganze nochmal 30 Minuten Zeit für die Fragen. Also theoretisch 15 Fragen, 15 Antworten sozusagen. Es kann aber auch vorkommen, dass sich eben, wie jetzt geschehen, die Bundeskanzlerin so einer Befragung stellt. Das letzte Mal war das, glaube ich, lass mich lügen, im Dezember 2019, wo die dann eben anstatt den Ministern oder den parlamentarischen Staatssekretären eben auf die Fragen des Parlaments antwortet. Ziel der Sache ist es, eher so eine Infogeschichte für die Abgeordneten zu sein, also wo die Bundesregierung halt das Parlament über die Vorhaben informiert und die Abgeordneten die Möglichkeit haben, Fragen von aktuellem Interesse im Rahmen der Verantwortlichkeit der Regierung zu stellen. Danach kommt nochmal eine zweistündige Fragerunde nach diesen 30 bzw. 35 Minuten. Die Fragen, die dort gestellt werden, müssen die Abgeordneten vorher aber schriftlich einreichen. Die müssen aber nicht einen aktuellen Bezug haben, die können auch andere Sachen ansprechen sozusagen. Dann jetzt nochmal inhaltlich zu dem Ganzen, was Merkel da so gefragt wurde bzw. geantwortet hat. So mal ein bisschen das Wichtigste zusammengefasst, meiner persönlichen Meinung nach. Steuererhöhungen. Immer Riesenspaß, Top-Thema. Laut Merkel sind Stand heute keine Steuererhöhungen oder Abgaben geplant. Und Merkel spricht sich nach wie vor für eine Vermögensabgabe da aus.
Eben nicht. Oder?
Ich spreche mich nicht für eine Vermögensabgabe aus.
Ja, du hast, glaube ich, gerade gesagt, doch, sie spricht sich dafür aus.
Ah ja, dann habe ich mich versprochen.
Okay, so. Das ist ja kein Problem.
Also sie spricht sich nicht dafür aus. Ja, dafür bist du ja als Korrektiv.
Korrektiv höre
im
mit.
Hintergrund. Ja, da bin ich ehrlicherweise beruhigt. Genau. An dieser Konferenz am Mittwoch hat Merkel eben auch gesagt, dass die Neuinfektionen in dem Bereich jetzt sind, mit dem das Gesundheitssystem zurechtkommen kann. Natürlich hat sie den Appell immer noch mit da reingehauen, dass Abstandsregeln, Hände waschen, solche Sachen. Sie versteht, dass die meisten Menschen zurück wollen an Arbeitsplatz, Schule und Cafés. Aber sie möchte die derzeitigen Erfolge halt noch nicht mit zu vielen Lockerungen gefährden. Ein relativ wichtiges Thema ist noch, was schon fast vergessen war, das auch angesprochen wurde, der Hackerangriff auf den Bundestag 2015. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Robby. Da warst du ja noch sehr jung.
Hey. Das ist aber frech.
Also auf jeden Fall, da gab es halt einen Hackerangriff auf den Bundestag und auch unter anderem auf den persönlichen Computer von Angela Merkel, wo auch nachweislich Daten runtergezogen wurden. Und die neuesten Ermittlungsergebnisse haben eben bestätigt, dass die Angriffe wohl aus vom russischen Geheimdienst kommen. Merkel nannte diesen Vorgang in der Konferenz ungeheuerlich und betont, dass sie sich auch gegen Russland Maßnahmen vorbehält. Dann gab es noch so ein paar kleinere Anfragen, zum Beispiel von dem FDP-Abgeordneten bezüglich der Corona-App, die wir hier auch schon behandelt haben. Da hat Merkel gesagt, sie weiß noch nicht ganz genau, wann die Corona-App kommt. Wichtiges Regulativ, aber die Corona-App kommt laut Merkel definitiv vor dem Impfstoff.
Hey, hat man noch ein Jahr Zeit. Ja auch
nicht schlecht. Und auf eine andere Anfrage hat sie nochmal gesagt bezüglich der Vergemeinschaftung von Gesundheitssystemen im EU-Raum, um vielleicht europäisch auf sowas reagieren zu können für nachfolgende Jahre oder nachfolgende Pandemien, hat sie sich erstmal dagegen ausgesprochen. Ansonsten so ein bisschen Pressespiegel zu dem Ganzen. Merkel sehr souverän, also Merkel ist ja allgemein eine recht souveräne Politikerin, die auch mit Fach- und Detailwissen teilweise glänzen kann. Aber die zeigt momentan wirklich, dass sie die Zügel noch fest in der Hand hält. Gibt auch Leute, die jetzt irgendwie sagen, da kommt vielleicht nochmal eine Amtszeit obendrauf. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, das ist jetzt eher sowas wie ihr großer letzter Coup, diese Pandemie jetzt da noch zu meistern. Nochmal kurz zu dem Antwortmuster der Kanzlerin. Das ist meistens relativ ähnlich bei so bestimmten Fragen. Das war jetzt auch bei dieser Regierungsbefragung relativ gleich. Also sie bekommt eine Frage. Am Anfang erklärt Merkel immer erstmal das, was konkret gemacht wurde von der Politik. Also zum Beispiel jetzt Themenfelder für Gastronomie, die Situation in den Grenzen, irgendwie sowas. Dann räumt sie immer irgendwie ein. Wir haben schon super viel getan, wir könnten aber noch mehr tun, ist dann der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist dann meistens, dass sie darauf verweist, was noch so in Planung ist. Und das ist natürlich für so ein Format wie diese Regierungsbefragung absolut ideal. Also die kann in einer Minute ihre Erfolge nach vorne stellen. Da es keine Nachfragen gibt in dem Fall, kann sie sagen, also kann sie alles abschwächen mit, ja, wir haben noch mehr vor und das ist auch geplant. Also das hat Merkel, glaube ich, diesmal relativ gut in die Karten gespielt. Wie gesagt, die Pressemeinungen und auch die von den anwesenden Politikern waren recht gut. Scheint sich also gelohnt zu haben für Merkel das Ganze. Und das war ganz kurz und knapp das Ergebnis oder die Ergebnisse der Regierungsbefragung vom Mittwoch. Genau. Dann würde ich
Gedankenstrich sozusagen. Ich finde das schon ziemlich interessant, also auch mit Hinblick auf fünfte Amtszeit und so. Denn, also was man ja gerade so mitbekommt, ist, dadurch, dass eben Merkel wieder so stark auftritt und eben diesen sicheren Hafen, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, darstellt, kommen ja wieder viele, zum Beispiel von den Grünen, aus diesem bürgerlichen Milieu, wenn man das jetzt noch so heutzutage eigentlich so alles bezeichnen kann, zurück zur CDU, CSU. Und das, obwohl die Union, wenn man sich mal so die Vorstellung von Söder versus Laschet, eigentlich auch gar nicht so in sich selber schlüssig ist und was ja eigentlich immer ein Erfolgsgarant ist für Parteien, dass sie einheitlich wirken, damit eben der Wähler weiß, was er hat. Das ist auch ein interessanter Punkt bei der Union, aber ich frage mich eben, wie das jetzt so ist, wenn die sich Angela Merkel gerade jetzt der bleibenden Situation rund um Corona so in die erste Linie wieder schießt, welcher mögliche Kandidat dann noch bei der Bundestagswahl, wenn sie denn im Herbst 2020, nächstes Jahr, ne, ist die ja. Wenn es dann um Parteivorsitz, Kanzlerkandidaten und die ganze Bundestagswahl nächstes Jahr geht, wie dann noch ein anderer da glänzen soll und halt sich als potenzieller, ich möchte jetzt nicht sagen Führer, sondern Leader der CDU, CSU oder CDU zumindest präsentieren will. Also das finde ich schon interessant, wie sie da den Staffelstab, wenn sie denn nicht nochmal eine fünfte Amtszeit machen möchte, weil sie wirkt ja trotzdem irgendwie noch wie die Parteivorsitzende der CDU, auch wenn sie es nicht ist, weil irgendwie alles läuft ja trotzdem bei ihr zusammen, wie sie da den Staffelstab weitergeben möchte.
Ja, aber ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube, die Frau hat völlig zu Recht die Schnauze voll.
Ja, ja, definitiv.
So. Ich bin nicht mal sicher, ob sie sich darüber freut, dass sie diese Pandemie jetzt meistert, also also schon, dass sie es meistert, aber ich glaube, die fuckt das schon ab, dass das jetzt noch kommen musste und sie jetzt wieder so im Gespräch und so. Ich glaube, Merkel, vermute ich, hätte sich am liebsten jetzt irgendwie noch so ein bisschen durchgeschifft, bisschen links, bisschen rechts, bisschen hier, bisschen da und dann mal gucken, wie man da noch aufbauen kann und irgendwie den Nachfolger ein bisschen das Feld überlassen. Jetzt ist sie aber halt logischerweise eine Handlungspflicht und muss dann halt irgendwie so schnell wie möglich halt einen möglichen Nachfolger aufbauen, wenn sie darauf überhaupt noch Lust hat. Ne? Also ich meine, die innerparteilichen Zwistigkeiten sind ja schon relativ weit vorne. Merkel hat diesen Coup, sage ich mal, mit Annegret Kramp-Karrenbauer ein bisschen verpasst, beziehungsweise Kramp-Karrenbauer hat die Chance nicht genutzt, sei es jetzt aufgrund ihrer Person, die einfach öffentlich nicht so gut ankommt, oder ihres politischen Könns, wahrscheinlich beides, ehrlicherweise. Und ich glaube, da wird sie sich jetzt mehr damit raushalten. Ich glaube, sie ist momentan so stark im Gespräch, dass sie jetzt gar nicht mehr die Möglichkeit hat, eigene Nachfolger ungesehen aufzubauen.
Ja, aber ich bin trotzdem gespannt, also so welcher nächster, sag mal, also wenn sie diese Person von Merkel, die jetzt nicht für irgendwie eine ganz, also die du jetzt nicht in eine ganz klare Politik einordnen kannst, sondern die ja irgendwie so dieses, wir haben halt eigentlich da eine Meinung zu, aber dann kommt was anderes und dann wechseln wir wieder unsere Meinung etc. Also welche Person das dann in Zukunft, gerade wenn wir sehen, dass diese Einstellung zu Politik viele Wähler anzieht, wer das dann übernehmen soll. Also ich bin da gespannt, aber da kommen wir bestimmt irgendwann nochmal im Podcast drauf zu, wenn es wieder da um CDU und Parteivorsitz geht.
Ja, safe. Dann lass uns jetzt mal über Fleisch
reden. Ganz genau. Ja, ich weiß auch nicht, welchen Übergang man da wählen soll.
Nee, deswegen.
Also gut, ich hätte jetzt einen im Kopf, aber der wäre sehr böse und deswegen lasse ich ihn. Genau, also die Fleischindustrie bzw. die Schlachthöfe waren diese Woche wieder in den Medien als alter Bekannter. Diesmal war nicht im Mittelpunkt sozusagen die Bedingung der Tierhaltung oder unser Konsumverhalten oder die Auswirkungen aufs Klima, sondern die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Akkordzeit tatsächlich Fleisch zerlegen und für den Weiterverkauf vorbereiten. Auch die Kritik ist nicht neu, 2017 gab es ja schon mal ein Gesetz, aber das Thema entfaltete doch aufgrund der aktuellen Situation rund um Corona auch eine außerordentliche Brisanz.
Also Hintergrund von dem Ganzen ist, dass in mehreren Landkreisen, in denen teils richtig, richtig große Schlachtbetriebe Fleisch eben produzieren, häufen sich die Anzahl der Corona-Infektionen bei den Mitarbeitern. Bekannt eben hier Coesfeld in NRW, mal wieder NRW, Respekt, wo mehr als 200 Mitarbeiter der Firma Westfleisch eben positiv aufs Virus getestet wurden. Weiter noch in Vion in Bad Bramstedt und Wiesenhof in Straubing-Bogen, da gibt es noch keine genauen finalen Zahlen. Eine Besonderheit in NRW ist natürlich, es gibt eine erlaubte Obergrenze von 50 neuen Infektionen
also
in der
Woche pro
100.000 Einwohner.
Bundesweit.
Bundesweit, genau. Galt die in NRW aber nicht schon vorher?
Nee. Also das Ding ist, dass halt, wie gesagt, diese Obergrenze von 50 Neuinfektionen in der Woche pro 100.000 Einwohner existiert, sozusagen als Notfallhebel.
Und das ist natürlich für einen Landkreis, der das eben überschreitet, der muss halt Schutzmaßnahmen ergreifen, was dann bedeutet, die ungefähr 220.000 Menschen, die in und um Coesfeld leben, müssen länger zu Hause bleiben oder halt auf Besuch im Restaurant verzichten, im Kino, was weiß ich, was halt noch da ist,
genau.
Als jetzt Nachbarstädte. Ne?
Ganz genau.
Ja. Genau, das ist jetzt ist die Frage.
Also es ist ja quasi so dieser lokale Hebel, den man jetzt eben implementiert hat in das ganze Geschehen, damit man lokal darauf reagieren kann und dass es halt eben keine flächendeckenden Corona-Maßnahmen gibt, die man vielleicht den Bürgern nicht mehr so ganz erklären kann, sondern halt lokal.
Genau, jetzt ist die Frage, gibt es dafür einen Grund oder ist das Zufall, dass einfach Leute, die mit Fleisch zu tun haben, statistisch ein höheres Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken?
Die Arbeits- und Unterkunftsbedingungen sind wohl dafür der Grund und das wird auch nicht heute jetzt in dieser Woche zum ersten Mal kritisiert. Das ist eigentlich eine laufende Kritik, aber man kann es vergleichen mit den Waldbränden in Australien. Die waren auch 3 Wochen in den Nachrichten und dann war es auch egal, wo es weiter gebrannt hat. Nur kurze Information, also das, was wir jetzt sagen, das gilt nicht überall, also das kann man nicht pauschal auf jeden einzelnen Betrieb, der Fleisch produziert, das kann man nicht pauschal dazu sagen, aber die Fälle sind auf jeden Fall keine Seltenheit, sondern eigentlich eher gängige Praxis, gerade in diesen riesigen Konzernen oder Betrieben. Hauptproblem Nummer eins sind Sammelunterkünfte für überwiegend osteuropäische Arbeitskräfte. Muss man sich halt so vorstellen, das sind ausgemusterte Kasernen, Gasthöfe, Containersiedlungen, Plattenbausiedlungen, also regelrechte Schrottimmobilien, da schimmelt's. Das müsste alles eigentlich mal saniert werden. Und dazu kommt eben, dass die Seltenheit ist eigentlich, dass ein Arbeiter oder eine Arbeiterin ein Einzelzimmer hat, sondern meistens so, dass in einer Dreizimmerwohnung in jedem Zimmer 2 bis 3, wenn nicht sogar noch mehr Menschen untergebracht sind. Das sind natürlich die Abstandsregelungen, die wir eigentlich haben, gar nicht einhaltbar. Das funktioniert überhaupt nicht. Und wie gesagt, Hygienebedingungen sind in solchen Unterkünften auch nicht so der allerbesten. Also wenn ich da mit Kakerlaken schlafe, schwierig. Und die Gründe sind natürlich, also es ist eine Kombination aus dem engen Wohnungsmarkt in Deutschland, dann ist natürlich gut wohnen auch teuer ist, fehlende Sprachkenntnisse und soziale Kontakte. Ja, wenn die Menschen aus einem Ausland kommen, keine Sprache und keine deutsche Sprache können, dann nehmen die im Zweifel eben das, was sie von der Firma angeboten bekommen. Das sind halt die Unterkünfte. Und auf dem Weg zur Arbeit und bei der Arbeit selber, also wenn man sich mal solche Schlachtbetriebe von innen anguckt, wie viele Menschen da an so einem Fließband arbeiten, das ist auch schwierig mit Arbeitsbedingungen und klar, es gibt Hygieneauflagen etc., aber ob das so in dieser Frequenz oder in der Masse da eingehalten werden kann, fraglich.
Genau, ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Minuspunkt, dass das Ganze natürlich auch nicht so entlohnt wird, wie es entlohnt werden sollte. Also logischerweise mehr als Mindestlohn gibt es da üblicherweise nicht. Also wir reden jetzt von so, sagen wir mal, 1300 Euro brutto für 40 Stunden die Woche. Die Praxis sieht in solchen Betrieben üblicherweise anders aus. Also 60-Stunden-Wochen sind da jetzt nicht zwingend eine Seltenheit. Montag bis Samstag durch, 10 bis 12 Stunden am Tag. Ist natürlich nicht nur enorm physische Belastung, sondern auch natürlich psychisch. Weil wenn du nicht so schön wohnst und dann musst du die ganze Zeit arbeiten, in einem Schlachtbetrieb ist jetzt wahrscheinlich auch nicht, wenn jetzt nicht totale Passion fürs Schlachten hast, vielleicht nicht auch der.
Ja, und es ist halt einfach die ganze Zeit kalt, ne? Also
kommt noch mal extra
die meisten dazu, kriegen halt, wenn du halt 10, 12 Stunden am Tag arbeitest, wenn du es dir mal vorstellst, was das für eine Belastung ist. Und dann ist es die ganze Zeit kalt, also dass du da auch regelmäßig ohne Corona krank wirst, ist eigentlich gang und gäbe, würde ich mal so denken.
Und Fahrtkosten, wie jetzt halt zum Beispiel die angesprochenen Shuttlebusse, Unterkunftskosten oder so, werden natürlich auch vom Gehalt der Arbeiter abgezogen. Mitarbeiter sprechen selber teilweise von Sklaverei, das eben in Deutschland, was natürlich extra schade ist, weil die Menschen verlassen natürlich ihre Heimat, um ihren Familien ein besseres Leben zu ermöglichen, und diese Situation wird dann in dem Fall eben von den Schlachterbetrieben ausgenutzt.
Genau, also nochmal ganz kurz als Einschub, warum wir jetzt quasi dieses niedrige Einkommen einschieben sozusagen. Es hat jetzt eigentlich gar nichts mit der, also nicht zwangsweise was mit der Corona-Sache zu tun, aber wir wollten halt gleich mal mit dem im Zuge dessen die ganze Situation um diese Schlachtbetriebe mal beleuchten, weil das so ziemlich interessant ist und vielleicht der eine oder andere gar nicht so eine Ahnung hat, was hinter billigem Fleisch steht. Darum geht es ja nämlich letztlich. Ganz genau, jetzt kann man sich ja natürlich stellen, also 60 Stunden die Woche, man kriegt aber nur 40 Stunden bezahlt, ist ja irgendwie Ausbeutung, also ist ja irgendwie nicht so cool und auch irgendwie gegen die Gesetze. Wie funktioniert das denn? Also man muss sich ja vorstellen, deswegen größtenteils osteuropäische Arbeiter, Arbeiterinnen, denn die Ausgangsbedingung ist eben zum Beispiel in Rumänien, die Menschen haben da nicht so eine Perspektive wie hier in Deutschland und Armut wird da auch groß geschrieben. Und wenn du eben als dort Ansässiger eigentlich nur ein paar hundert Euro mit dem Job, den du dort hast, bekommst, was auch nicht zum Leben reicht, und kriegst dann die Message, okay, wenn du nach Deutschland kommst und arbeitest hier, hast du auf jeden Fall safe 1500 Euro oder so, dann klingt das für dich wie der Himmel auf Erden, weil den Menschen geht es ja auch darum, dass ihre Familie gut ernährt ist, dass die vor allem die Kinder oder der Nachwuchs eine Perspektive hat. Das braucht eben Geld. Ja? Und das Hauptproblem oder eins der Hauptprobleme sind die Vertragskonstellationen. Man muss sich das so vorstellen, das ist eben nicht ein Arbeitsvertrag regulärer, sondern die Schlachtbetriebe nutzen Werkverträge. Das heißt, die Werkvertragsarbeiter, Arbeiterinnen sind nicht beim Schlachtbetrieb fest angestellt, sondern erhalten ihre Vergütung bei erfolgreich erbrachter Leistung durch ein Subunternehmen. Also sie sourcen quasi die Arbeitskräfte aus. Dadurch hat man keine Bindung an Tarife. Und diese Subunternehmen, die werben dann im Ausland wie Rumänien oder anderen osteuropäischen Ländern mit diesen Versprechungen und versuchen eben ausländisches Personal zu beschaffen. Mal vielleicht nochmal so ein Beispiel, um das mal vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer zu machen. Also der Schlachtbetrieb XYZ schreibt einen Auftrag über 100.000 Schweine aus, die zerlegt werden müssen. Eigentlich irgendwie schon krasse Zahlen. Dann wird dieser Produktionsschritt quasi an ein Subunternehmen gegen einen festgelegten Betrag vergeben. Und unter welchen Bedingungen der dann wiederum für die Arbeitskräfte einstellt, wie viele Stunden die arbeiten müssen, welchen Lohn sie zahlen, das ist alles in der Verantwortung des Subunternehmers, das heißt der Schlachtbetrieb ist schön raus. Und dadurch ist natürlich Ausbeutung möglich. Und ja, also die einen sprechen von 50%, die anderen von 80%, dass eben diese Summe oder dieser Prozentsatz an Arbeitern in der Fleischindustrie in Form von solchen Verträgen angestellt ist, wenn man das noch sagen kann. Wobei das eigentlich eine Produktionsspritze sein soll. Also wenn halt mal mehr Personal gebraucht wird, dann sollen solche Verträge eigentlich geschlossen werden. Ist aber eigentlich jetzt eher die Regel. Dazu kommt eben noch, dass Subunternehmen teilweise im Ausland sind oder wie gesagt, ihren Sitz im Ausland haben. Dadurch ist es natürlich für die deutsche Justiz immer ein bisschen schwierig. Zeitabrechnung ist fragwürdig, also es gibt keine elektronische Zeiterfassung. Und dann deutsche Behörden schieben sich die Verantwortung oder die Zuständigkeit gegenseitig hin und her. Die Kontrollen in solchen Betrieben sind zurückgegangen. Da habe ich zum Beispiel eine ganz interessante Zahl. Denn in NRW haben die letztes Jahr im Sommer so mal eine größere Kontrolle gemacht, um vielleicht mal ein bisschen Überblick zu bekommen, und haben 30 große Schlachthöfe getestet, sozusagen. Und ja, 26 Schlachthöfe von denen haben teils gravierende Verstöße gegen die Arbeitsschutzgesetze oder wurde eben danach gewiesen. Und ja, die Arbeiter arbeiten teilweise 16 Stunden am Stück, ohne Pause, Schutzvorrichtungen waren entfernt worden, Notausgänge geschlossen. Also ich möchte auf jeden Fall nicht unter solchen Bedingungen arbeiten. Ich denke mal, viele von uns auch nicht. Also es ist schon ziemlich, ziemlich krass, würde ich sagen.
Safe. Dann sind jetzt die Fragen, wie reagiert die Politik darauf? Hubertus Heil, SPD-Bundesarbeitsminister, Zitat, wir werden aufräumen mit diesen Verhältnissen. Hätte man natürlich auch irgendwie alles schon eher sich mal aussuchen können, aber klar, jetzt ist halt in der Öffentlichkeit, da muss man natürlich aufräumen. Angela Merkel, das ganze erschreckende Nachrichten. Auch so eine typische Merkel irgendwie.
Ja, ja. Antwort, nüchtern genau. Halt.
Ja, so, ja, das ist schon doof. Schon blöd. Hätte man das mal eher gewusst. Na gut. Und es sollen jetzt natürlich strengere Vorschriften sind geplant. Die Vorschläge, die kommen, Verbote von Werkverträgen, also Arbeitsverträge und direkte Anstellung bei dem Schlachtbetrieb, das, was Robby ja gerade gesagt hat, dass also dieses diese Subunternehmergeschichte eben gestrichen wird, dass es nicht mehr möglich ist. Einen einheitlichen Mindestlohn, im Idealfall natürlich eine Einzelunterbringung logischerweise, wenn Corona-mäßig da jetzt zu viel los ist, vorübergehende Schließung von Betrieben oder eben wenn sie gegen Auflagen verstoßen, Verbesserung der Kontrolle, die sowieso eigentlich gewährleistet sein sollte in einem Land wie Deutschland und dann eben, wenn das alles nicht klappt, zeitweise Unterbringung in leerstehenden Hotels. Die Fleischindustrie weist die Vorwürfe zurück und verweist dann auf Verlagerung der Produktion ins Ausland.
Also ja gut, das verweist sie nicht, sondern das ist quasi zwischen den Zeilen, sozusagen, ne?
Ja, ist die Drohung, sozusagen, ja.
Es hängen ja auch trotzdem auch andere oder doch ein paar Arbeitsplätze auch in Deutschland davon ab, die jetzt auch ja, den Deutschen zugutekommen. Genau, aber es gibt natürlich Probleme damit, wie Jakob das schon gesagt hat. Es ist jetzt nicht heute sozusagen erst das Problem entstanden, sondern schon über eine Zeit hinweg. Und es hat auch so einen zynischen Beigeschmack, weil, ja, jahrelang war es uns egal und jetzt, also wie die Arbeitsbedingungen rund um osteuropäische Arbeiter sind. Und jetzt, wo es quasi auch uns betreffen kann, indem sich diese Menschen infizieren und dann vielleicht uns infizieren als Deutsche, dann ist es auf einmal uns nicht mehr egal. Und da müssen wir was tun. Also ist schon ein bisschen zynisch. Generell gibt es halt auch ein paar Problemchen. Man muss ja wissen, wie gesagt, 2017 wurde schon mal ein Gesetz explizit für die Fleischindustrie verabschiedet, das Gesetz zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte in der Fleischwirtschaft. Also das heißt schon mal was, wenn extra für nur eine Branche nochmal gesetzliche Standards da implementiert werden müssen. Aber selbst diese wurden ja, wie man zum Beispiel in NRW gesehen hat, 2019 reihenweise gebrochen. Das heißt, Gesetzesvorschläge sind zwar ein wichtiger Baustein, aber ohne ausreichende Kontrollen und Sanktionen bringt das alles nichts. Also die machen dann natürlich weiter, wie sie wollen. Pauschal gesagt jetzt natürlich. Und im föderalen Deutschland ist es so, dass der Bund zwar Arbeitsschutzverordnungen erlassen kann, aber für die Einhaltung und Kontrolle sind halt die Länder zuständig, beziehungsweise die lokalen Behörden vor Ort. Und die sind halt im Regelfall unterbesetzt. Und ja, das sieht man eben, dass sich die Kontrollen in den letzten Jahren fast halbiert haben. Personalmangel, politischer Wille, was auch immer. Und dann ist es natürlich, dass die Fleischindustrie einfach ein massives System darstellt. Ja, die Branche hat sich selbst in ein System verfangen, das aufgrund der niedrigen Gewinnmargen versucht, wo es halt nur geht, Kosten zu senken. Und die Produktion ist so unglaublich billig von Fleisch, dass es eigentlich also kaum vorstellbar ist. Und auch ausländische Fleischproduzenten halt daran zugrunde gehen, weil sie mit diesen Preisen einfach nicht mithalten können. Und dann auch, dass man sagt, man möchte jetzt Einzelunterkünfte haben, wenn gar nicht der Wohnungsmarkt das hergibt. Und wir quasi faire Arbeitsbedingungen möchten, aber den gleichen Preis für das Fleisch zahlen, das funktioniert einfach nicht. Ja, also entweder wir beschneiden die Fleischindustrie, sodass sie halt irgendwie daran kaputt geht oder zumindest krass zurückgefahren werden muss, oder wir bezahlen halt mehr für unser Fleisch, wenn uns die Bedingungen um die Arbeiter wichtig sind. Aber beides funktioniert einfach nicht. Ja. Und letztlich ist es ein Faktor, dass wir mit billigem Fleisch, was wir konsumieren, diesen Apparat unterstützen, indem wir eben nicht dann auf qualitativ hochwertiges Fleisch setzen. Natürlich, es ist auch schwierig in Deutschland, das alles herauszufinden, von wem was ist und ob man das bedenkenlos essen kann, aber ist trotzdem ein Fakt. Und das Witzige ist, dass diese industrielle Intensivhaltung auch von uns subventioniert wird, beziehungsweise vom Staat. Also da sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen.
Ja, absolut. Und auch, dass Politiker da ab und zu gerne mal auch drüber gucken, wie jetzt hast du das mit dem Klöckner-Bild mitbekommen, wo die in so einer Kochsendung irgendwie mit Larva war.
Ja, ja, und von Kaufland gesponsert war. Bei Bild präsentiert und dann das billigste Fleisch.
Und dann das billigste Fleisch. Also wirklich, ja, das sind irgendwie Schweine, die, oder Tiere, Kühe, Rinder, was auch immer, die wirklich noch nie Sonne gesehen haben. So, was ist also Qualitätsstufe 1, ja. Also das Niedrigste vom Niedrigsten. Und damit kocht ihr halt irgendwie in der Kaufland. Also, keine Ahnung.
Also ich glaube das war auch noch ein Satz, den ich sagen wollte. Ich glaube, der Großteil der Deutschen würde das Fleisch nicht essen, wenn er es selber in so einem Betrieb produzieren müsste. Weil das sind, glaube ich, teilweise auch wirklich eklige Zustände dort. Und wenn ich mir da vorstelle, dass ich so ein Fleisch esse, oh! Ja.
Ja, safe. Da Überleitung von eklig, wollen wir mit Andreas Kalfitz weitermachen? ich nehme das mal als ja. Also,
kein Kommentar.
Andreas Kalbitz, dem ein oder anderen vielleicht bekannt als doch recht prominentes AfD-Mitglied, mit Bernd Höcke, doch einer der größten Vertreter des Flügels, die man so kennt, der jetzt aufgelöst wurde, nachdem der Verfassungsschutz angekündigt hat, pass mal auf, wir ermitteln gegen euch. Andreas Kalbitz wurde vom Bundesvorstand der AfD aus der Partei geworfen, verliert damit also auch seinen Bundesvorsitzplatz und den Vorsitz der brandenburgerischen AfD-Fraktion. Das Mandat, also da habe ich zwar jetzt irgendwo pressemäßig nichts gelesen, ich meine mich aber aus meinem Studium zu erinnern, dass er das Mandat behalten kann. Auch wenn er nicht mehr in der Partei ist, also du kannst nach einem Parteiwechsel dein Mandat behalten und ich vermute, nach einem Parteirausschmiss müsste das dennoch so sein, weil er gewählt ist. Die Frage ist halt, inwieweit das klappt, weil er, glaube ich, einen Listenplatz damals hatte, aber da kommt vielleicht in den nächsten Tagen was, aber ich glaube, er wird im brandenburgischen Parlament seinen Platz als Fraktionsvorsitzender at the moment dann wahrscheinlich noch behalten können. Stimmenvergabe zu diesem Verfahren im Bundesvorstand war 7 Stimmen dafür, 5 dagegen,
knappe Geschichte.
Eine Enthaltung. knappe Geschichte, genau. Und der Grund für den Rauswurf, Andreas Kalbitz hat bei seinem Parteiantrag damals verschwiegen, dass er Mitglied bei der heimattreuen deutschen Jugend war, ein Verband, der seit 2009 verboten ist. Davor war er auch bei den Republikanern aktiv. Meine Zeit von meinem Mitgliedsantrag bei der SPD ist schon eine Weile her. Ich bin aber auch der Meinung, dass es da immer so einen Reiter gibt, in was für Organisationen du irgendwie tätig warst und ob die verfassungsfeindlich sind oder irgendwie sowas in die Richtung. Und ich glaube, bei der SPD steht einfach drin, wenn sie Teil von rechtsextremen Organisationen waren, dürfen sie halt nicht hin. Für die heimatdeutsche Jugend hat selbst die AfD einen Ausschluss oder eine Unvereinbarkeitsklausel eben hinterlegt. Wie gesagt, Kalbitz hat es verschwiegen. Das ist jetzt rausgekommen, nachdem er es jahrelang bestritten hat, denn es gab Fotos. Fotos kann man irgendwann nicht mehr abstreiten. Fotos. Das ist allerdings nicht alles bei Andreas Kalbitz. Man kann sich gerne mal die Mühe machen und auf seinen Lebenslauf gehen. Der ist vergleichsweise öffentlich, findet man auf landtag.brandenburg.de, wenn man ihn sucht. Der Mann war Fallschirmjäger und hat angegeben, 2005 bis 2007 Studium der Informatik an der FH Brandenburg ohne Abschluss. Das hatte mich ein bisschen stutzig gemacht, weil 2005 bis 2007, das ist ja nicht so lang, ohne Abschluss auch ein bisschen komisch. Tatsächlich hat Andreas Kalbitz irgendwann zugegeben, dass er da nicht mal richtig eingeschrieben war. Er meint, er war einmal bei der Uni und hat auch mit einer Professorin gesprochen. Das ist also das Studium der Informatik an der FH Brandenburg von Andreas Kalbitz, was er sich natürlich trotzdem in seinen Lebenslauf geschrieben hat. Wenn man schon mal mit einer Professorin gesprochen hat, dann muss man das natürlich auch anmerken. Also augenscheinlich super Typ. Die HDJ, also die heimatdeutsche Jugend, auch nicht ohne Grund verboten. Die war damals im Kern dazu gedacht, Kindern ein nationalsozialistisches Weltbild zu vermitteln, stand in engem Kontakt zur Viking-Jugend, die ebenfalls verboten ist, und war sowas wie eine Nachfolgeorganisation, so haben die sich teilweise jedenfalls gesehen, von der HJ, also der Hitlerjugend, und haben dann auch so kleine Wehrsportspiele gemacht, uniformiert, Hitlergruß, Hakenkreuze hingen dort rum, also nicht so das nette Feriencamp, als was es sich getarnt hat. Kann man sich natürlich auch jederzeit in Doku zu angucken, sind frei verfügbar.
Es war also kein Mathe-Camp für den Sommer.
Ein Mathe-Camp für den Sommer war es nicht, ein Informatik-Camp offensichtlich auch nicht. Jetzt die Frage, was bedeutet das für die AfD? Augenscheinlich hat Jörg Meuthen doch ein bisschen mehr Macht, als man bisher angenommen hat oder auch als ich jetzt irgendwie persönlich gedacht habe, dass er hätte. Allein, dass man eben so einen hohen Flügelvertreter da rauskicken kann. Meuthen hat auch schon mal eine Abspaltung nahegelehnt, also dass diese Person, die sich im Flügel, also diese ganz stark rechten Strömung innerhalb der AfD da formiert hatte, dass die sich doch vielleicht abspalten sollten. Also in den Teil unter Meuthen, sage ich mal, der liberal-konservativ ist, nach seiner Meinung nach, und einen nationalistischen Teil unter diesen Flügelmitgliedern. Kalbitz selbst hat jetzt noch gesagt, dass er wohl nicht die Absicht hat, eine neue Partei zu gründen. Und nochmal abschließendes Zitat, was Kalbitz selbst dem Ganzen sagt. Zitat, es geht um einen Machtkampf. Ich finde es bedauerlich, dass sich Teile des Bundesvorstands zu Erfüllungsgehilfen unseres politischen Gegners, dem Verfassungsschutz, gemacht haben. Zitat Ende. Also Andreas Kalbitz, augenscheinlich nicht ohne Grund aus einer Partei rausgeflogen, wenn er der Meinung ist, sein politischer Gegner ist der Verfassungsschutz. Genau. Robby, hast du dazu eine Meinung zu Kalbitz oder besser jetzt zum Machtkampf innerhalb der AfD?
Also es ist natürlich schwierig, wenn man jetzt von dem, also ob das jetzt quasi eine neue Phase der AfD oder ob sie nicht schon längst in der Phase war, von wegen Spaltung der AfD. Also ich finde es halt erstens witzig, wenn Meuthen sagt, so von Rechtsextremen spricht und er selber schon Positionen hat, wo man drüber streiten kann.
Ja.
Also da kann man sich unbedingt ungefähr vorstellen, wo dann der Flügel steht, sage ich jetzt mal, der aufgelöst wurde. Also es ist natürlich jetzt der Rauswurf von so einem hohen Funktionär, sage ich mal, in der AfD ist natürlich, kann man jetzt in erster Hand so interpretieren, okay, also das Ziel von der AfD ist ja quasi hin zur Bundestagswahl irgendwie massentauglich zu werden, also indem man sich einfach als konservativ gibt aber diesen rechtsextremen Kern, der viele Wähler verschreckt, potenzielle Wähler versucht zumindest zu tarnen. Ich weiß jetzt eben nicht, inwieweit das jetzt gelingen wird, ob das jetzt einfach den Prozess nochmal verstärkt hin zu einer Spaltung. Dann wäre es natürlich möglich, dass die AfD dadurch geschwächt wird, weil die Flügelangehörigen, auch wenn es sie nicht mehr gibt, ja schon stark vertreten waren. Und als Björn Höcke, war das letztes Jahr? Letztes Jahr bei der Thüringer Landtagswahl so stark abgeschnitten hat, hat er auch noch Alexander Gauland, weißt du, wie der abgestimmt hat? Nee, der ist ja Ehrenvorsitzender, ne?
Gauland?
Naja, aber nee, der hat auf jeden Fall noch gesagt, dass das die Mitte der Partei ist und jetzt schmeißt man eben die Mitte der Partei raus.
Naja.
Also da ist auf jeden Fall Zündstoff drin. Vielleicht denken jetzt auch einige so Watsons und Sherlocks selbsternannte, dass das jetzt alles Kalkül war, dass man das eben als Tarnung gemacht hat und Kalbitz weiterhin mit dort agiert und so weiter und so fort. Keine Ahnung, weil da müsste, also keine Ahnung, also, dass man Höcke dann rausschmeißt, ist ja eigentlich auch nicht so weit entfernt davon.
Von der Position her. Würde ich auch denken, ja genau, also wenn dann beide, ne? Aber ich find's schon krass, dass eine Partei, die eigentlich so krass mit sich selber beschäftigt ist im Inneren, trotzdem noch so eine Auswirkung hat. Also das ist jetzt, die Partei hat jetzt schon 3 Abspaltungen innerhalb von ein paar Jahren hinter sich. Also erst ist ja irgendwie Lucke gegangen mit seiner Alpha, dann Petri mit die Blauen und Poggenburg hatte sich ja dann nochmal, weiter rechts abgespaltet mit seiner, was war's, Aufbruch deutscher Patrioten, Mitteldeutschland oder so, was so eine regionale Kiste irgendwie werden sollte. Also ganz bizarre Scheiße. Und jetzt halt wieder sowas, wo irgendwie ein Raum gestellt wird, ja, lasst uns doch nochmal ein bisschen abspalten. Das scheint diesem internen Ding aber irgendwie keinen Abbruch zu tun. Also es sind immer noch irgendwie die gleichen Figuren so am Draht. Also Alice Weidel, Gauland, Meuthen, die jetzt schon seit ein paar Jahren, Höcke, die jetzt schon seit ein paar Jahren da irgendwie rumtouren und so jeweils versuchen, ihre eigene Position durchzuboxen. Also ich bin mal gespannt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das jetzt der AfD schadet, im Sinne von, dass sie ein paar extreme Wählerstimmen verlieren. Aber das macht sie, ich hoffe halt nur nicht, dass es nicht den Anschein macht, dass es sie jetzt gesellschaftstauglicher macht, weil also du kannst natürlich einen Kalbitz rausschmeißen, aber solange du einen Höcke noch mit drin hast, kannst du, also dann ist eh alles trotzdem noch am Arsch. Und wie gesagt, Meuthen, Weidel, Gauland sind davon jetzt auch nicht so unglaublich weit entfernt. Deswegen mal schauen,
also es ist
wie
ja,
das intern
ist,
Machtkämpfe also, da jetzt noch.
Mal angenommen, es ist jetzt kein Kalkül dahinter, sondern es ist halt wirklich ein Prozess, also der einfach die, man sieht ja einfach 5-7 Stimmen und eine Enthaltung, dass sich da die Partei auf jeden Fall nicht einig ist. Und genauso ist es ja auch, ist es ja rund um die Mitglieder. Also das ist ja auch eine Glaubensfrage in der AfD. Und insofern das kein Kalkül war, stellt diese Entscheidung schon irgendwie so, naja, es sind ja jetzt gerade nicht wenige Mitglieder, die sozusagen ziemlich rechts sind, oder übertrieben rechts, sagen wir es mal so, was mit denen dann passiert. Und es ist schon so ein Machtkampfgefühl dann ist, wenn es eben kein Kalkül war. Und dann muss man auch sagen, warum ausgerechnet jetzt und so weiter und so fort. Also brauchte die AfD wieder ein bisschen Aufmerksamkeit, weil ja alle Parteien außer die CDU, CSU gerade in Wählerumfragen verlieren. Witzigerweise kann die SPD auch jetzt nicht gewinnen, obwohl sie zur Regierung gehört. Und dann auch das Thema mit von wegen, dass jetzt AfD-Funktionäre bei diesen Corona-Protesten mitlaufen. Also ich bin gespannt auf die AfD, weil sie sich jetzt irgendwie so auf einem ziemlich glatten Eis befindet, auch mit diesen Corona-Protesten. Also das weiß nicht, ob sie denen das so lieb ist, wenn sie da in irgendeiner Masse mitlaufen. Und was
ja, wo Kimmerich aber ja auch mitläuft, der alte FDP-Hase.
Ja, okay,
Aber gibt genug verstrahlte Politiker. Das erstmal jetzt nur nochmal zu Andreas Kalbitz und der, wie jetzt gesagt, kein blaues Parteibuch mehr tragen darf, aufgrund seiner rechtsextremen Vergangenheit, die mir jetzt nachgewiesen
werden
konnte.
Wir werden sicherlich nicht das letzte Mal über die AfD gesprochen haben, auch in diesem bigger picture.
Yes. Dann haben wir noch was auf dem Zettel?
Ja, wir haben noch ganz zum Schluss als ganz kleiner Einschub nur noch das Pandemiegesetz. was jetzt nochmal, also wie man es genannt hat, eigentlich heißt es, das zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Das ist eigentlich der komplizierte Titel. Man nennt es eigentlich auch in den Medien nur Pandemiegesetz. Da wollen wir euch eigentlich nur mal ein kleines Update geben, was so der Bundestag diese und auch der Bundesrat jetzt auch diese Woche beschlossen haben, nämlich dass die präventive Nutzung von Corona-Tests, nämlich das Bundesgesundheitsministerium kann die gesetzlichen Krankenversicherungen per Verordnung verpflichten, Tests auf das Coronavirus grundsätzlich zu bezahlen. Zum Beispiel auch dann, wenn eben jemand keine Symptome zeigt, also die präventive Nutzung und vor allem im Umfeld besonders gefährdeter Menschen, wie im Pflegeheim oder Krankenhäusern, soll verstärkt auf das Virus getestet werden. Dann gibt es einen Bonus für Pflegekräfte, denn die Kassen zahlen den Beschäftigten in der Pflege wegen der Corona-Belastung eine Prämie von bis zu 1.000 Euro. Länder können da bis zu 500 Euro aufstocken. Der Bund gibt da auf jeden Fall einen Zuschuss. Und genau, also die volle Prämie erhalten Beschäftigte, die hauptsächlich in der direkten Pflege und Betreuung arbeiten. Wer dafür mindestens ein Viertel seiner Arbeitszeit aufwendet, bekommt 676 Euro. Und insgesamt sollen damit die Kosten auf 1 Milliarde Euro hinauslaufen. Aber es ist keine dauerhafte Aufwertung der Arbeit hinsichtlich der Gehälter. Weder in Verbindung mit Corona noch für andere Bereiche der Pflege. Also es hat sich jetzt nichts an den tariflichen Bestimmungen geändert, sondern es gibt halt einfach nur eine Prämie. Das sehen alle, viele nicht so cool. Dann die Erweiterung der Meldepflicht um negative Testergebnisse, sprich wenn jetzt ein Testergebnis negativ ausgefallen ist, muss das auch gemeldet werden, genauso wie diejenigen, die bereits geheilt wurden, nach Corona sozusagen. Dann gibt es Geld für Gesundheitsämter. Die Regierung will ein Update für die 375 Gesundheitsämter und unterstützt sie daher mit ganzen 50 Millionen Euro. Klingt erstmal viel.
Boom.
Aber wenn man das dann natürlich auf die einzelnen Landkreise runterbricht, kommt da vielleicht 80.000 bis 100.000 Euro zusammen. Und das soll für Investitionen insbesondere in Digitalisierung der Behörden genutzt werden. Denn es kam vor, dass halt manche Behörden die infizierten Zahlen immer noch per Fax übermittelt haben. Wir kommen in Deutschland. Aber ob das Geld dann dafür reicht, fraglich. Vielleicht kriegt man damit einen Outlook-Account hin. Genau. Dann können Ärzte künftig mehr Grippeimpfstoff bestellen, sozusagen, als nötig ist eigentlich, ohne Regressforderungen von den Krankenkassen, denn man möchte auf jeden Fall nicht, dass dann vor allem im Herbst und Winter dann wieder zusätzlich zum Coronavirus noch eine starke Grippewelle durchs Land zieht, sondern da soll man geschützt sein. Das Kurzarbeitergeld wird von 80 bzw. 87% angehoben. Und der Immunitätsausweis ist vorerst, aber auch nur vorerst, vom Tisch.
Sehr gut.
Kritik gab es jetzt von FDP und Grüne, dass die Pläne geben dem Gesundheitsministerium zu weitreichende Befugnisse aufgrund der vagen Formulierungen oder der vagen formulierten Ermächtigungen, die über die Corona-Bekämpfung hinausgehen. Dementsprechend hat, glaube ich, die FDP sogar gesagt, sie will dagegen klagen. Und die Finanzierung wichtiger Maßnahmen wie der Corona-Test und der Prämie für Pflegekräfte gehe zudem nach dem Willen der Bundesregierung voll zulasten der Krankenkassen. Es gibt natürlich Zuschüsse, aber es bleibt natürlich nicht spurlos an den Krankenkassen.
Geht dann in die Spurlos
vorbei. Danke dir. Und mal gucken, ob man da bei den Beiträgen was sehen wird. Das war es auch schon dazu.
Gut, sehr schön. Dann, weil ich in den Notizen gerade nochmal Karl Lauterbach irgendwie gesehen habe, also einen SPD-Gesundheitsexperten, vielleicht gleich nochmal ein kleiner Tipp. Gregor Gysi hat ein Format, das kann man auf YouTube abrufen, nennt sich Missverstehen Sie mich richtig. Da war Karl Lauterbach letztens zu Gast, zwei Teile, also ungefähr 45 Minuten. Kann man sich gerne mal geben, Karl Lauterbach, einfach ein überaus interessanter Zeitgenosse.
Er trägt nicht mehr die Fliege.
Er trägt die Fliege nicht mehr, Punkt 1, sehr schade, aber auch einen krassen Lebenslauf, eine krasse Geschichte. Also wer sich dafür mal interessiert, so einen Einblick in so ein Politikerleben im Gesamten irgendwie zu bekommen und auch so ein bisschen in die Gedankenwelt und auch so ein paar Insights von vergangenen Regierungen, kann sich sowas immer gerne mal zu Gemüte führen. Gregor Gysi natürlich immer eine Kiste wert. Dann schon mal als Ausblick für nächste Woche. Da quatschen wir ein bisschen über den Start der Bundesliga, um die kommenden Konjunkturprogramme für die Wirtschaft. Olaf Scholz, der Finanzminister, hatte gestern nochmal ein Interview bei der Tagesschau. Das werden wir noch ein bisschen zerlegen und dann schauen wir mal, was die Woche noch so rankommt.
Alright, dann würde ich sagen, haben wir hier eigentlich ganz gut abgefrühstückt oder abgeliefert.
Abgefrühstückt. Ich weiß
nicht, hast du noch was zu sagen, Jakob?
Nö.
Gut, dann bleibt gesund, achtet bitte trotzdem auf die Abstandsregelung und ja, schönes Wetter für euch und schöne Zeiten. Keine Ahnung. Wir sehen uns, wir hören uns, besser gesagt. Super, tschüss.
Ciao, ciao.